Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Kunstfunkens, der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich begrüße euch herzlich. Mein Name ist Petra Siedergrabner und ihr hört vielleicht schon an meiner fröhlichen Stimme, ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Willi Gabalier.
Servus Petra.
Hallo Willi.
Danke für die Einladung.
Ja, freue mich voll, dass du da bist, wirklich, dass es geklappt hat.
Das freut mich auch.
Genau, obwohl du kein Fan von E-Mails bist, wir konnten telefonieren und super einen Termin ausmachen.
Ja, da bin ich ganz schlecht in diesen Formalismen.
Ja, ist wirklich großartig. Ich darf euch den Willi kurz vorstellen, es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht für mich, weil er ist ja eigentlich bekannt aus Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt. Geboren 1981 in Friesach als ältester von 4 Kindern.
Genau, und, richtig.
Genau, er nickt nicht nur, sondern er sagt auch gleich, ob es stimmt oder nicht stimmt. Er hat Kunstgeschichte, Geografie und Theologie studiert.
In unterschiedlichen Anteilen.
Ja, Kunstgeschichte fertig.
Genau, ja. Mehr sind nicht ausgegangen.
Aber das kommt eh noch später, warum Geografie und Theologie auch noch. Dann hast du als Kind schon Klavier und Querflöte gelernt, im Chor gesungen, eine Band gehabt.
Ja.
Dann, das eine der wesentlichsten Dinge ist, dass du eben Profitänzer bist und ganz viel getanzt hast und noch immer tanzt.
Genau, hast. Ja, das ist, weißt du, einmal Tänzer, immer Tänzer, diese Leidenschaft wird mir nicht mehr los.
Ja, und deshalb auch wegen, also jetzt zurück zu Funk und Fernsehen, du warst natürlich öfters dabei bei Dancing Stars als auch in der RTL-Show
Let's Dance, ja.
Let's Dance, genau. Ja, und jetzt moderierst du Bares für Rares und hast in Graz auch eine Tanzschule gekauft, ein Tanzstudio, ist das?
Genau.
Das betreibst du gemeinsam mit deiner Frau?
Das macht hauptsächlich mit meiner Frau, ich mache mehr so die Hausbesuche und die Außengeschichten.
Okay.
Fahre gern durchs Land, bin gern unterwegs, deswegen auch nicht so gern die E-Mails, okay. Also ich bin immer lieber an die Leute dran.
In deiner Berufsbezeichnung, da gibt es eben viele, so fängt es nämlich an, das ist nämlich gar nicht so leicht dann, wie sagt man, den Willi irgendwie einzuordnen. Er ist Profitänzer, Musiker, Moderator, Kunsthistoriker, Jodler und Freizeitbauer.
Ja, wenn man nichts besonders gut kann, dann muss man viel machen. Nein, es ist einfach das Leben so bunt und es gibt so viele interessante Sachen, aber einfach immer ein bisschen zu wenig Zeit im Leben. Und ich habe mir immer schon ein bisschen schwer, dann mich für eine Sache wirklich zu entscheiden. Und deswegen habe ich überall reingeschnuppert und ja, da weitergemacht, was mir besonders gesagt hat. Und deswegen kommt so eine Vielzahl an Dingen zustande. Oft weiß ich selber nicht, wie ich mir vorstellen soll, wer ich eigentlich bin und was ich mache, weil Willi Gabalier ist, glaube ich, sehr vieles.
Und das ist mir nämlich so aufgefallen, deswegen habe ich mir gedacht, bei dir gibt es keine Entweder-Oder-Entscheidungen, sondern eher die Sowohl-als-auch. Und deshalb kriegst du jetzt von mir Entweder-Oder-Einstiegsfragen. Die erste heißt Kunst oder Kultur?
Boah, das ist ja ganz gemein. Kunst.
Willst du noch sagen, warum?
Das weiß ich selber gerade noch nicht so. Okay. Das war so ein Bauchgefühl. Aber okay. Kannst du mir noch eine andere Frage stellen?
Audio oder Video?
Audio.
Ja?
Da muss man nicht so gut ausschauen.
Genau. Gekrampelt und geschneitzt, so wie wir das immer sagen. So soll man ins Studio kommen, genau.
Ah, ist mir nicht geglückt heute, leider. Na, geschneitzt schon.
Ja. Und die, eben, dieses sowohl als auch, das ist mir dann schon bei deinem Studium aufgefallen, nämlich Kunstgeschichte, Geografie und Theologie. Du bist auch einer, der quasi als Tänzer, finde ich, ist das eher der sportliche Bereich. Als Kunsthistoriker bist du bei Kunst und Kultur daheim und als Moderator in der Unterhaltungsbranche. Sind wieder mehrere Anteile von etwas.
Ja, also wie gesagt, man kann irgendwie schon alles ganz gut verbinden. Die Leute sagen immer, warum hast du diese Fächer gewählt auf der Uni und irgendwie passen es für mich wirklich gut zusammen.
Ja.
Ich habe ja auch noch ein bisschen Volkskunde gemacht, das hat mir auch sehr taugt, muss ich sagen. Aber wenn Menschen was schaffen oder über was nachdenken und da kommt ja die Kultur einfach immer vor, dann passt das alles, weil es gibt eine Sprachkultur, eine Tanzkultur, eine Wissenskultur und so gesehen passt alles wunderbar zusammen. Und die Kunstgeschichte ist sowieso all das, was das Leben irgendwie schön macht oder ja, wo Leute einfach was Schönes geschaffen haben und dann nachdenken oder zurückblicken in der Geschichte und das finde ich einfach toll. Also wenn man was Schönes schafft oder sich mit schönen Dingen umgibt und beschäftigt, dann wird die Welt ein bisschen besser.
Gibt es Epochen, bleiben wir gleich mal bei der Kunstgeschichte, gibt es so Epochen, zu denen du dich besonders hingezogen fühlst?
Ja, also je älter, desto besser.
Aha, okay.
ja, also so Mittelalter taugt man natürlich irrsinnig, aber auch noch die Renaissance.
Ja.
Ein bisschen barocker noch, weil ich habe es gern kitschig und üppig.
Okay.
Das gefällt mir. Ich sage immer, mehr ist mehr.
Mhm.
Und das, ich mag ja total gern Gold.
Es war spannend, weil gerade in der Musik ist es eigentlich, war Renaissance und Barock nicht üppig.
Ja, also ich denke natürlich sehr stark immer in der Baukultur, weil das mein Schwerpunkt war, den ich auch, ja, auch im Volksbildungswerk jetzt sehr stark forciere oder auch betreibe. Und ist natürlich auch in meinem Beruf immer das, was mich besonders anspricht. Also alles, was besonders schön ist oder besonders reichhaltig oder, wie gesagt, üppig, ja, das taugt mir einfach.
Wie definierst du denn deinen eigenen Schönheitsbegriff, wenn so reflektierend auf Mittelalter?
Weil also jetzt so gedacht auf die Damenwelt oder so?
Nein, nichts da.
Im Mittelalter, jetzt bin ich kurz umgekehrt gewesen. mein Schönheitsbegriff, ja, es muss proportional sein. Das ist das, was es einfach immer trifft und was wir heutzutage, glaube ich, ein bisschen verlernt haben, weil die moderne Kunst will immer nur dekonstruktivieren, ja, also alles irgendwie brechen, was traditionell ist oder mit dem halt brechen, und das tut mir oft ein bisschen leid, weil es gibt leider einfach, auch wenn es niemand hören möchte, doch gewisse Schönheitsideale, die immer gelten, ja. Und eines ist die Proportionalität. Also wenn etwas wohl geformt ist und harmonisch zueinander sich verhält, dann gefällt es einfach allen. Und
es gibt ja den berühmten goldenen Schnitt.
Genau, der goldene Schnitt zum Beispiel ist so ein Maß oder eine Einheit. Und ja, es gibt natürlich viele Stile und es ist auch schön, dass jedem was anderes gefällt, aber es gibt dann doch etwas, wo die breite Masse sagt, das ist schön und das ist schier.
Okay.
Darf man fast nicht sagen in der heutigen Zeit, aber es gibt leider auch schier.
Dennoch bleibt es subjektiv.
Und ja, es ist natürlich im Auge des Betrachters, aber ich sage es jetzt einmal so, wenn einem jemand gefällt, also ich bin ja so einer, der wirklich sehr auf die inneren Werte steht, das muss ich jetzt auch dazu sagen, aber natürlich auch der Ästhetik verfallen bin, und wenn einem ein Mensch gefällt und der ist halt wirklich fesch, dann sagt keiner, der ist schier.
Mhm.
Also da ist der Mensch irgendwie schon auch ein bisschen in seiner Biologie gefangen, weil es sagen alle immer, man schaut nur aufs Innere, aber natürlich ziehen am äußere Werte auch an. Und das ist einfach, ich glaube, so das letzte Urbiologische in uns drinnen, oder der spielt einem die Evolution halt immer noch ein bisschen einen Strich oder macht einem einen Strich durch die Rechnung.
Ich war deshalb auch bei dem Schönheitsbegriff vom Mittelalter, wenn wir jetzt quasi in das Jetzt blicken, gell? Mhm. Und es ist ganz viel... Wir wissen ganz viel Photoshop hinter so manchen Dingen, und die Natürlichkeit geht ja dann in Wahrheit auch verloren.
Ja.
So.
Also ich finde, dass diese ganze Cyberwelt ja eine Riesengefahr ist. Alle finden, das ist ein Riesenvorteil und alles ist digital. Ich finde das überhaupt nicht. Und deswegen bin ich eigentlich gar nicht so. Ich muss es natürlich beruflich oft machen. Aber ich finde, das, was uns oder das Menschsein ausmacht, ist das Miteinander und das im direkten Kontakt. Und wir glauben, wir sind mit der ganzen Welt verbunden. Aber mit den Menschen, die uns unmittelbar umgeben, haben wir eigentlich oft keinen Kontakt mehr. Und alles nur in diesen Cyberraum zu transferieren, das ist es einfach nicht. Und ich glaube, das fehlt den Menschen. Und wir wollen halt mit allen Sinnen berührt werden. Und da gehört das Haptische halt auch dazu. Und das geht im Digitalen halt gar nicht.
Das stimmt, ja. Und beim Haptischen sind wir gleich beim Tanzen. Ich habe so den Eindruck, dass das schon der größte Teil der Vergangenheit von dir ist, wo du wirklich ganz viel Zeit investiert hast, weil als Profitänzer, keine Ahnung, wie viel trainiert man wirklich?
Das ist das Problem. Also ich habe einfach am meisten Zeit in das investieren müssen, weil es anders sonst gar nicht gegangen wäre. Also man kann nicht sagen, man wird jetzt Profitänzer, und ja, wenn ich ein Studium schnell durchziehen will, dann schaffe ich das in ein paar Jahren. Das geht halt als Tänzer nicht. Du musst halt als Kleiner anfangen und das Jahrzehnte machen, bis du wirklich gut bist. Also egal, wie talentiert du bist, du brauchst einfach die Zeit, um reif zu werden und den Körper einfach auszubilden. Und so gesehen war das schon irgendwie der intensivste Teil meines Lebens. Weil
aber das ist wie eine Art Spitzensport, oder?
Ja, ist es. Also gerade der Tanzsport, diese spezielle Richtung, die ich da gemacht habe, ist ja so... Ja. Ein Mittelding zwischen Kunst und Sport. Auch da haben wir wieder diese Bipolarität irgendwie. Und das muss man sich halt auch erarbeiten. Einerseits körperlich, ja, ganz klar nach sportlichen Kriterien, aber natürlich auch im künstlerischen Ausdruck.
Ja, und wahrscheinlich auch musikalisch, rhythmisch.
Genau, da kommt viel dazu. Und natürlich auch menschlich, weil man tanzt ja meistens auch mit einem Partner. Mhm. Und da ist es halt auch so, dass man auch auf den Rücksicht nehmen muss. Und nur aus dem Rücksicht nehmen und dem Verbinden entsteht dann ein gemeinsames Neues. Und das hat mich auch immer fasziniert am Tanz generell, dass einfach etwas entsteht, was man allein nicht schafft. Also da kommt man zu etwas, was einfach mehr ist, als man allein bringen kann. Und das ist faszinierend. Wenn man das einmal empfunden hat, dann wird man süchtig danach und will es immer wieder.
Jetzt ist es ja gerade so in so einer, ich nenne das schon, wie sagen wir, in einer Oberliga des Tanzens. Ist so, wie viel ist das Talent quasi ausschlaggebend oder und auch wie viel das Training, weil wir wissen, dass bei Spitzensport die Spitze relativ dünn ist. Mhm. Also wann bist du drauf gekommen, dass du gedacht hast, nein, ich ziehe das durch, ich habe das Talent und ich kann das?
Also ob ich das Talent habe, habe ich lange nicht gewusst. Also okay. Ich wollte es halt einfach. Mhm. Also es war einfach so ein Feuer, das an mir brennt hat und ich habe gesagt, ich möchte das unbedingt machen. Nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte einmal Profi-Tänzer werden, sondern ich war nach dem Gefühl einfach wirklich süchtig. Es hat sich einfach so gut angefühlt und wenn du eine flotte Scheiben gehört hast oder ein trauriges Lied oder was total Impulsives, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt aufstehen und mich bewegen. Und das war mein Antrieb. Und ja, je mehr man das macht, desto mehr will man es dann. Und irgendwann trainiert man mehr und mehr und ja, in den Spitzenzeiten hat man halt 8 Stunden am Tag getanzt. Ja, und das 6-7 Tage die Woche. Also da wächst einfach in das so eine und ehe man sich versieht, ist man dann Profitänzer. Ja?
Ja, deine Ehefrau ist ja deine langjährige Partnerin,
genau,
Tanzpartnerin. Sehr spannend, dann quasi das ganze Leben zu teilen und gemeinsam zu haben.
Ja, es ist irgendwie lustig. Mein Leben ist eigentlich immer ganz anders gekommen als gedacht. Ich wollte eigentlich immer Bauer werden. Das war für mich ganz klar, dass ich nichts anderes machen kann. Mhm. Dann bin ich Tänzer geworden. Also es ist ja so ähnlich. Irgendwie knapp daneben. Ich wollte immer eine Bayerin heiraten. Mhm. Ist ja auch nicht ganz ausgegangen. Bin trotzdem sehr, sehr glücklich verheiratet. Und ja, es ist ja schön, mit meiner Frau das Tanzen nach wie vor zu teilen. Aber natürlich braucht man andere Bereiche. Also das Tanzen ist ganz was Wichtiges in meinem Leben, aber nur das wäre es halt auch nicht.
Genau, und jetzt kommen wir gleich zum Nächsten. Du machst Musik auch. So, du hast einen Bruder, der quasi Hallen füllt, wie wir wissen. Wie schaut das mit dir an Konzerten aus?
Na, oder prinzipiell, wenn man so einen berühmten Bruder hat, der so erfolgreich ist und den man so bewundert, dann darf man eigentlich selber nichts in Richtung Musik machen, weil da kann man nur verlieren und das ist irgendwie meistens peinlich, dass man sich da in dieses Metier überhaupt hineinbegibt. Aber
du machst es trotzdem.
Ich mach's und das ist mir wurscht, weil es mir taugt es und das ist für mich und ich habe jetzt nicht den Zwang, erfolgreich sein zu müssen, weil ich mein Geld eh mit anderen Dingen verdiene. Andererseits, wenn man halt einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, kriegen das die Leute natürlich halt auch ein bisschen mit. Aber ja, wer es mag, hört hin und wer nicht mag, muss er nicht.
Also du hast schon 2012 meiner Meinung nach die erste Platte aufgenommen?
Ja, es war ganz schrecklich, was ich da damals gemacht habe. Ich wundere mich immer noch, warum ich das gemacht habe.
Okay. Ich wollte nämlich fragen, der Titel der CD ist nämlich Damenwahl.
Ja, das ist schön. Mhm. Das mag ich immer noch gern.
Das machst du immer noch gern. Da ist eh noch einmal ein kurzer Switch zum Tanzen. Was ist, wenn du quasi, du bringst den Leuten auch über das Tanzstudio das Tanzen bei. Mhm. Da gibt es ja sicher Menschen, die sind ein bisschen mehr begabt, weniger begabt, haben ein bisschen das Rhythmusgefühl oder Körpergefühl und wissen, wie sie sich bewegen sollen. Wie gehst du das an, wenn echt wer, ich nenne das jetzt mal ein bisschen flapsig, echt botschert ist?
Ja, also wirtschaftlich gesehen lebt man ja vor den Botscherten. Da freuen wir uns immer, wenn wer kein Talent hat, weil der kommt öfter. Aber nein, also es muss ja nicht jeder gut werden oder es hat auch nicht jeder den Anspruch. Also für mich ist das Wichtigste, dass jeder einfach auch auf seinem Level erfreut an der Bewegung zur Musik hat. Und natürlich spüren manche das gleich oder haben ein Taktgefühl oder sind motorisch ein bisschen besser drauf als andere. Aber im Endeffekt ist das gar nicht wichtig, ja, weil ich mache auch viele Bereiche in meinem Leben, wo ich sicher nicht gut bin und da denke ich mir, hoffentlich denken sich die Leute nicht mal, wie ungeschickt ist denn er da. Ja? Also jeder hat halt andere Talente und es gibt auch Bereiche, wo Leute kein Talent haben und es trotzdem gern machen.
Ich würde ja noch ein bisschen in die Tiefe, weil du hast mich ja so tanzen, einmal ist mir der Begriff in einem Interview unterkommen, das Integrationstanzen und auch, dass du Tanzen als Burnout-Prävention siehst.
Also das Schöne beim Tanzen ist ja, dass man einfach alle Sinne berührt. Also über die Musik wird ja schon sehr viel ausgelöst. Dann über das Ausdrücken. Viele Leute haben heutzutage ja irgendwie gar nicht mehr so einen Zugang zu ihrem eigenen Körper, weil natürlich vieles einfach in diesen Cyberräumen stattfindet. Ja. Und deswegen ist dieses Körper selbst erleben ganz was Wichtiges und in sie einigspüren. Und man darf auch nicht vergessen, wo der Tanz eigentlich herkommt. Also der war einfach immer ein Ausdrucksmittel. Man wollte irgendwie was nach außen kehren, wie der Name schon sagt. Und das hat es in allen Kulturen und in allen Epochen gegeben. Und das ist für mich total schön zu sehen, wie auf der ganzen Welt Tanz überall anders ausschaut. Und weil du das vorher die Integration angesprochen hast, das ist das Faszinierende für mich, dass egal in welcher Kultur, es gibt überall den Tanz. Er schaut überall ganz anders aus, aber er wollte immer das Gleiche. Einfach eben was ausdrücken. Und das ist ein urmenschliches Kulturgut, das es
da einfach schon ewig gibt. Er ist auch Kommunikationsmittel.
Natürlich, also es gibt ja auch verschiedene Tänze auf der Welt, die immer Verschiedenes bewirken wollen. Also ein Balztanz, ein Annäherungstanz, ein Trauertanz, ein Regentanz. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zugänge, aber sie sagen immer was aus und das macht es spannend.
Sehr schön. Jetzt sind wir dann bald bereit für die erste Tanzpause. Ein Begriff, den meine Tochter geprägt hat, nämlich wenn das Leben zu wild ist, sagt sie immer Tanzpause. Oh. Da muss man sich quasi eine Minute wild bewegen und dann geht das Leben wieder weiter.
Da kann man viel auslassen beim Tanzen.
Genau.
Und würden die Leute mehr beim Tanzen auslassen, wären sie vielleicht oft nicht so gereizt oder wäre die Welt vielleicht ein bisschen friedlicher und nicht so, so gewaltvoll eigentlich sogar. Weil irgendwo muss der Mensch Emotionen loswerden und wenn er das einfach nicht tut, dann explodieren manche Leute. Und wenn man tanzt und das einmal erlebt hat, ist man einfach viel ausgeglichener und das täte natürlich vielen gut.
Jetzt war es ja natürlich bei diesen Fernsehsendungen, so wie Let's Dance oder Dancing Stars, wie bist du da herangegangen, weil die Partnerinnen ja mehr oder weniger gute Tänzerinnen waren. Wie pädagogisch muss man da sein?
Das Wichtigste ist, wenn man so einer Sendung teilnimmt, dass man tanzen kann, ist eh klar, aber man muss sich eigentlich ganz stark in die jeweilige Person hineindenken und man hat keine Zeit in dieser kurzen Spanne von einer Woche, wo man ja einen ganzen Tanz einstudieren muss, da kann man der Person nicht alles beibringen. Man kann nur schauen, was kann die Person, wo setzt man an, wo kann man sie führen. Und man tanzt zum Beispiel einen Tango, der ausschaut wie ein Tango, aber vielleicht oft gar keiner ist, die Person vielleicht mit dem Tango nichts anfangen kann oder sie total schwer tut. Und da muss man schauen, was kann sie und braucht schon sehr viel Geschick herauszufinden, was geht und was geht nicht und was kann man kaschieren. Also es ist manchmal sogar eine kleine Mogelpackung, muss ich sagen.
Okay.
Die Leute glauben immer, wenn sie jetzt da mitgemacht haben, jetzt können sie tanzen. Mhm. Sie haben halt wirklich nur diese Choreografie gelernt, was aber eine großartige Leistung ist, weil für einen Laien ist das schon echt herausfordernd. Und Hut ab vor allen, die sich das machen trauen.
Ich denke mal, die Schrittfolge, das ist wie Lieder auswendig lernen. Das ist schon eine ordentliche Arbeit auch dahinter.
Und es ist, wie gesagt, ein Live-Auftritt. Also es muss einfach zu 1000% funktionieren. Aber das tut es auch meistens.
Du bist ja, also das Tanzen sehe ich so ein bisschen aus deinem sportlichen Bereich. Als Musiker und auch als Kunsthistoriker bist du eher für mich jetzt im Bereich Kunst und Kultur angesiedelt. Als Moderator wieder mehr in der Unterhaltung. Jetzt hast du quasi, wie sag mal, sind diese drei Bereiche, gell? Wo siehst du quasi zwischen Sport, also ich habe so ein bisschen einen Hintergedanken, weil wir ja die Abteilung 9 sind, der Kultur Europa Sport. Das heißt, schon wir haben Kultur und Sport in einer Abteilung, gell? Wo siehst du quasi in deinem Leben die Synergien von diesen Bereichen?
Also Kultur und Sport, ich meine, natürlich fragt sich vielleicht jemand, warum ist das in einem Ressort zusammen? Ja? Für mich ist das gar nicht so abwegig, das zu kombinieren, weil in Wahrheit ist das etwas, was die Leute in ihrer Freizeit machen, ja? Oder viele. Ja? Oder es ist dafür auch gemacht, abgesehen von den Profisportlern oder Berufskünstlern, ja? Den Menschen irgendwie abseits vom Arbeitsalltag irgendwie was Schönes bieten zu können. Und das sind für mich diese Synergien, die sie ergeben, wo die Leute sagen, auf das freue mich. Ja? Ich meine, jeder mag seinen Beruf mehr oder weniger. Das ist natürlich für bis zum gewissen Grad einfach auch dazu da, um Geld zu verdienen, auch wenn man es mit Leidenschaft macht, ja. Aber auf die Freizeit freut sich jeder. Also ich kenne eigentlich keinen, der sagt, na, um Gottes Willen, jetzt habe ich Freizeit, ja. Und da kommt dann der Sport oder die Kunst und Kultur.
Aber was machst du denn in deiner Freizeit?
Wilde Sachen. Nein, also ich mag die Natur natürlich auch sehr gern. Also das ist das, was mich immer sehr erdet und was mich irgendwie so zurückholt, voll auf dem Boden der Wirklichkeit oft, ja, und was mich auch so erinnert, wie es als Kind war und wie man einfach noch so ganz frei war im Geist und noch, ja, einfach nicht so, wie soll ich das sagen, noch nicht so geformt, ja. Und da besinne ich mich oft auch ganz bewusst wirklich, dass ich mich hinsetze im Wald und einfach einmal nur lausche, was so rund um mich passiert und ein bisschen reinhoch in mich.
Sehr schön.
Das klingt schon so kitschig, Entschuldigung.
Nee, ich höre schon das Bachelrauschen.
Ja.
Und so die Sonne scheinen.
Die Vogel
und so der
zwitschern.
Wind, genau, der Wind fegt so durch die Bäume.
Ja, ich bin echt ein Romantiker.
Aber, jetzt kommen wir ein bisschen,
aber du anscheinend auch.
Und jetzt kommen wir ein bisschen zur Erdung.
Ja.
Es gibt ja noch weitere Tätigkeiten, die du so hast. Nämlich du bist zum Beispiel seit Anfang des Jahres auch Mitglied des Kulturkuratoriums des Landes Steiermark.
Was mich sehr freut und ehrt, dass ich das machen darf.
Genau, da sitzen 15 Mitglieder. Das Kulturkuratorium ist quasi dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz geschuldet. Das steht da drinnen verankert. Jetzt, was hast du das Gefühl, welche Rolle hast du im Kulturkuratorium? Und was hat das Kulturkuratorium überhaupt so für dich aus deiner frischen Sicht, weil du noch nicht so lange dabei bist, was tut das so? Also außer, dass es die Förderungen, also alle Förderungen, die mehr als 3.500 Euro beantragt sind, müssen sowieso durchs Kulturkuratorium und von dem begutachtet werden. Das einmal so als Fakt auf der Seite.
Ja, es ist für mich irgendwie ganz interessant, wenn man da drin sitzt und mit Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen diskutiert. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, auf einmal, also ich sehe mich immer noch ein bisschen mehr so als der Künstler, der auf der anderen Seite sitzt, und auf einmal ist man in diesem Gremium und gehört zu denen, die über Kunst urteilen, ja, oder sagen, das fördern wir nicht, warum auch immer, es läuft ja trotzdem nach gewissen Kriterien ab. Und das ist irgendwie ganz komisch, weil ich das erste Mal in meinem Leben mir jetzt gedacht habe, aha, jetzt bin ich schon auf der anderen Seite. Also einerseits einfach vom Alter her ein bisschen, ja. Und andererseits auch, sonst war ich der, wo ich gedacht habe, wir haben Projekte umgesetzt, wir haben uns überlegt, wie können wir das machen, wir haben kein Geld, man ist ein junger Tänzer, man weiß nicht, wie man das überhaupt hinkriegen soll. Und auf einmal gehört man zu denen, die das entscheiden dürfen. Und ja, das freut mich. Und da denke ich natürlich auch bei meinen persönlichen Entscheidungen, wenn ich wo einen Beitrag liefern kann, einen argumentativen, ja, an die Künstler selber, wie es denen halt geht. Also das versuche ich in meine Entscheidungen immer ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ja.
Wo waren deine Berührungspunkte davor mit dem Kulturressort des Landes Steiermark? Weil das ist ja jetzt groß umfassend,
ja.
War politisch zwar lange Zeit getrennt zwischen Volkskultur und der sogenannten Hochkultur, jetzt schon seit Jahren Gott sei Dank wieder in einer Hand. Es wird auch von durchwegs positiv aufgefasst.
Ja.
Wo war deine Berührung damit?
Also natürlich jetzt nicht direkt, aber man war natürlich als Tänzer oft engagiert. Man hat von diesen strukturellen Sachen ja oft gar nicht so viel mitbekommen, beziehungsweise wenn du die Kunst machst, ist es für jeden Künstler total schwer, sich mit solchen Sachen zu befassen. Und ich kenne keinen einzigen Künstler, der sagt, juhu, ich reiche jetzt einen Antrag ein und mache das ganze Formale da. Also die Künstler wollen einfach Künstler sein. Und so war es bei mir einmal. Also da kommen wir wieder zurück zu den E-Mails, die ich nicht so mag. Ja.
Genau.
Und so gesehen habe ich das früher oft ja gar nicht so genau gewusst. Ja. Du warst in einem Projekt mit dabei, ob es beim zeitgenössischen Tanz war oder bei einer Theaterproduktion, du warst einfach als Künstler mit dabei. Aber natürlich hast du schon gewusst, okay, das kann nur stattfinden, weil es eben diese Förderung gibt, zum Glück. Ja.
Ja.
Und das ist ja schön, dass wir in einer Gesellschaft leben, der die Kunst und Kultur was wert ist. Und das ist eben super, dass es dieses Budget dafür auch gibt, muss man sagen. Und ich finde es ja gut, dass es dieses Gremium auch gibt, dass man einfach ein bisschen drüber nachdenkt. Auch wir im Gremium sind uns ja nicht immer einig oder wissen ja auch nicht, wie sollen wir das jetzt finden oder freut uns das nicht, nach welchen Kriterien geht man überhaupt vor. Aber es ist ein Ort der Reflexion und das ist ja auch ganz wichtig, um vielleicht ein bisschen auch zu steuern und ein bisschen auf Qualität zu schauen.
Das ist das Gremium, ganz sicher. Es ist ja auch so, das Kulturkuratorium ist ja nicht, kriegt ja nicht immer nur positive Rückmeldungen, genau, und auch die quasi sich dann abgelehnt fühlen oder wo Absagen ausgeschickt werden müssen, das kommt dann ja natürlich auch ins Kreuzfeuer.
Ja, das ist natürlich nicht einfach, gerade jetzt sind wir wieder dabei, was ist Kunst, ja, oder aber man kann trotz allem, und dazu stehe ich auch wirklich nach gewissen Kriterien, urteilen und die sind ja jetzt nicht solche, dass man irgendwie jemanden diskreditieren will, sondern oft sind es auch formale Dinge, warum etwas abgelehnt wird, ja. Und das wird aber dann auch kommuniziert und ja, ist vielleicht auch ein Tipp für alle, die was einreichen, dass man sich halt einfach auch in gewisse Formen einfach halten muss. Mir fällt das selber immer sehr schwer, weil ich einfach so ein Freigeist bin. Aber da kommt man im Laufe des Älterwerdens auch ein bisschen drauf, dass es das einfach auch braucht. Ja. Und die Gesellschaft generell besteht ja auch aus Normen und Regeln und Werten. Und da gilt es sich halt auch geschickt, in das zu integrieren, ohne die eigene Freiheit oder das eigene künstlerische Schaffen dadurch einzuengen.
Wir haben im Land auch noch diesen großen Strategieprozess laufen, die Kulturstrategie, und du hast gerade vorher nämlich das Stichwort dazu gegeben, dass Kunst und Kultur Teil der Gesellschaft ist. Und eine der Prämissen dieser Kulturstrategie ist, Kunst und Kultur wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Mhm.
Finde ich ganz wichtig. Und weil du das vorher schon angesprochen hast zwischen Hochkultur und Volkskultur, ich mag diese Kategorisierungen überhaupt nicht. Also ich bin ja einfach in allen Bereichen irgendwie drin und weit verwurzelt und diese Weite würde ich mir wünschen. Gerade auch von den Leuten, die eigentlich sich als sehr liberal bezeichnen, sind dann oft auch sehr dogmatisch. Ja? Mhm. Und das finde ich oft schade. Also diese, wie soll man sagen, Liberalität wünsche ich mir einfach von allen Gruppen, egal von welcher Seite und auch egal wie politisch jetzt etwas gedacht wird. Es gehört einfach eine Wertschätzung her und der Respekt für das, was anders ist, und das gilt aber für alle Bereiche. Ja? Und ja, das wünsche ich mir und ich hoffe, dass das noch ein bisschen mehr wird. Ja? Und das ist einfach wichtig auch für Zusammenleben, finde ich. Also es muss ja nicht immer das eigene, also es muss einem ja nicht immer alles gefallen, man muss nicht alles gut finden, aber man muss es respektieren. Also das ist einfach ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft und einer Demokratie generell, genauso wie man halt auch Wahlergebnisse respektieren muss. Und das fällt vielen leider ein bisschen schwer, aber das ist ganz wichtig.
Das höre ich schon jetzt bei mehreren Folgen so durch, dass dieser kommunikative Raum oder der Raum für die Diskussion
fehlt. Ja, es gibt halt so eine Meinung, die halt jetzt in ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir uns halt einfach jetzt viel leichter vernetzen können durch die sozialen Medien oder was auch immer. Ja. Und da entsteht dann gleich einmal so ein Mainstream. Und wenn du den nicht mitträgst, dann bist automatisch, ich will diese Wörter gar nicht verwenden, die da immer gebraucht werden, aber wenn du da nicht mitmachst, dann bist du eigentlich schon draußen. Und das finde ich schade.
Jetzt, es ist ja großartig, du gibst mir ja selber immer die Stichworte gleich für den nächsten Block, weil.
Ist ja gut raschen mit dir, muss ich sagen.
Echt. Danke sehr. Nett. Das ist wirklich so, du bist ja noch Präsident des Steirischen Volksbildungswerkes. Ich sage das jetzt extra so bewusst.
Ganz theatralisch klingt das.
Ja, das klingt jetzt echt dramatisch, weil nämlich diese Verwechslung in meinem eigenen Kopf ganz oft passiert. Was ist das Steirische Volksliedwerk? Was ist das Steirische Volksbildungswerk? Die Steirische Volkskultur GmbH. Jedes Mal denke ich mir, sage ich wohl das Richtige.
Geht mir gleich, ich bin immer überall dabei.
Überall?
Also überall. Na, okay. Also ich bin im Vorstand vom Volksliedwerk.
Also das, na bravo.
Ich darf ja das Volksbildungswerk jetzt ein bisschen leiten und lenken, ja, was eine schöne ehrenamtliche Aufgabe ist. Und da kommt es ja jetzt auch stark zu meiner großen Leidenschaft, nämlich zur Baukultur.
Genau, und jetzt kommt jetzt gleich die erste Quizfrage, weil ich habe nämlich im Vorwort der aktuellen steirischen Berichte schreibst du von der vernakulären Architektur. Dann habe ich das gleich googeln müssen, weil ich mir gedacht habe, was sind das jetzt für ein Begriff?
Klingt ganz schön geschwollen, gell?
Ja, aber ich habe was Lustiges nachgelesen.
Ja?
Ich sage, dass du sagst, ob du damit was anfangen kannst. Gemeint ist damit das Bauen das von Menschen ohne Unterstützung professioneller Planer. Das hat der Architekt dazu gesagt.
Also es gibt natürlich viele Definitionen, ja, aber früher war das Bauen ja etwas, wie soll man sagen, was nicht so institutionalisiert war. Also auch die Architekten und Baumeister, wie wir es jetzt kennen, hat es ja in der breiten Masse für die Menschen früher nicht gegeben. Also ein Bauer in Trebstrü hat sein Haus mit den Nachbarn und mit seiner Familie meistens selber gebaut. Natürlich hat es Handwerker gegeben, die er zur Hilfe gezogen hat, im Idealfall, aber oft auch nicht. Ja? Ja. Und die Erforschung genau dieser Stile und dieser Objekte, also meistens halt bäuerlichen Objekte, widmet sich die vernakuläre Architektur. Okay. Und das ist auch mein Schwerpunkt gewesen im Studium. Das, was ich halt irgendwie auch jetzt mit großer Leidenschaft noch betreibe und was auch Teil der Arbeit des Volksbildungswerkes jetzt ist. Und das sind vor allem auch diese Objekte oder diese Architekturelemente, ja, die halt sonst nicht so wahrgenommen werden. Also
machst du da Vermittlungsarbeit?
Ja, also wir machen natürlich sehr viel Baukulturvermittlung auch. Okay. Im Volksbildungswerk haben wir auch einen Lehrgang für Gemeindebedienstete, die ja auch oft Entscheidungsträger sind und mitentscheiden, wie unser Land eigentlich ausschaut. Und das Traurige ist, dass wir unseren eigenen Stil oft gar nicht kennen. Ja? Die einen bauen sehr flach durch Haus, die anderen ein Toskanerhaus. Ja? Es ist bei uns einfach eine sehr große Willkür. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, ich bin selber sehr freiheitsliebend, das soll jeder so bauen können, wie es ihm gefällt. Aber leider geht dadurch so viel Kultur verloren. Mhm. Und würde in Venedig auch jeder so bauen, wie er will, dann wird keiner mehr nach Venedig fahren und das schön finden. Und jeder fährt dorthin und sagt, großartig, schaut so schön aus dort. Ja, warum? Weil dieser historische, einheitliche Stil auch erhalten wird. Und das feiert dort jeder. Mhm. Aber daheim schaut es leider anders aus. Und da ist die Steiermark leider kein Vorbild, muss man sagen. Mhm. Weil wir erstens eine große Zersiedelung haben. Dann also gibt es viel zu laxe Gesetze. Es ist einfach alles erlaubt. Und im Sinne der Nachhaltigkeit, das ist auch mein großer Zugang jetzt, muss einfach ein Umdenken stattfinden. Also jetzt sage ich mal, diese ganze Bio-Bewegung, ja, beim Essen weiß jeder schon, ein gespritztes Obst ist nicht gut, wie kann er machen, essen, ja. Tut den Menschen auch nicht gut. Beim Bauen verwendet man halt so 90% oder 95% nur Chemie und Gift. Ja? Ich muss das jetzt echt ein bisschen provokant sagen. Ja? Dabei gäbe es so tolle historische Vorbilder. Früher hat man einfach nur mit Naturmaterialien gebaut. Man hat diese ganze Technik, die wir jetzt haben, eigentlich gar nicht braucht. Ja? Und die Gebäude haben trotzdem Jahrhunderte überstanden. Ja? Und das ist ja für mich schon eigentlich der Beweis dafür, dass das eine gute Technik ist, ja, oder eine Qualität, die sich bewährt hat. Und da könnte man eigentlich mehr auf die Vergangenheit schauen und das auch in die Gegenwart wieder bringen. Gerade im Sinne ja, der Ressourcenschonung oder des ökologischen Fußabdruckes. Ja, da könnte man so viel einsparen. Ja, auch der CO2-Ausstoß weltweit geht zu 40-60%, je nachdem, welche Studie man glaubt, auf die Bauwirtschaft zurück. Ja. Überall ist der Ökologiegedanke angekommen, nur beim Bauen einfach noch viel zu wenig. Und da gibt es ein großes Potenzial. Und ich glaube, da müssen die Leute wirklich umdenken. Und man muss da auch weg von diesem spekulativen Bauen oder Anlegerwohnungen. Und ja, es will halt jeder Bauträger nur möglichst viel Gewinn machen. Das gehört, finde ich, auch ein bisschen politisch gesteuert, weil das ist echt aus dem Ruder gekommen. Und gleichzeitig mit diesem Bauboom vernichten wir wertvolle Bodenflächen, ja, die wir brauchen. Österreich ist leider Versiegelungseuropameister, das ist ja, oder Weltmeister sogar, glaube ich. Also das ist ja echt ein ziemliches Armutszeugnis. Und gleichzeitig vernichten wir auch den historischen Bestand, der unsere Identität ausmacht und der ja nachhaltig gebaut worden ist. Ja. Und wenn ein altes Haus zusammenfällt, verrottet es und es bleibt kein Schadstoff zurück. Ja. Wenn ein Haus, was wir heute bauen, abgerissen wird, bleibt Sondermüll zurück. Und über das müsste man sich einmal Gedanken machen. Ja.
Hast du da den Eindruck, Blick in die anderen Bundesländer, dass es dort besser gelingt?
Ja, es gibt ja auch Regionen in der Steiermark, dass wir vielleicht in der Steiermark bleiben, denen das besser gelingt. Ja. Also zum Beispiel im Mauseerland gibt es viel strengere Vorschriften. Die Leute sind deswegen aber nicht weniger frei dort. Es ist eine viel höhere Wertschöpfung der Region. Wenn man traditionell baut, hält man ja auch die Wertschöpfung in der Region, weil das Handwerk oder die Handwerker eher profitieren. Sonst unterstützt man einfach die internationale Wirtschaft, die Industrie. Wenn du ein Haus baust, kommen die Baustoffe zum größten Teil aus China, müssen um die halbe Welt geschifft werden. Also da sollte man echt viel mehr nachdenken und da würde ich mir wünschen, dass die Konsumenten viel kritischer werden. Ja, und wie gesagt, es gibt Regionen in der Steiermark, die es geschafft haben, das historisch ein bisschen zu bewahren, beziehungsweise nachhaltig weiterzubauen. Also es ist ja keine Stagnation, ja. Man hat in der Geschichte auch immer wieder neue Stile entwickelt und das ist immer in jeder Epoche ein bisschen anders gebaut worden. Aber wichtig ist, dass darüber nachgedacht wird und auch Partizipation aller Beteiligten an diesem Schaffensprozess ist ganz wichtig. Das gelingt in anderen Ländern oft viel besser, ja. Da hat die Steiermark echt noch was aufzuholen. Aber wie gesagt, wenn man ins Aserland schaut, funktioniert das zum Beispiel ganz gut.
Und das ist jetzt quasi ein großer Schwerpunkt, in, also diese Baukultur im Rahmen des steirischen Volksbildungswerkes.
Genau. Also wir wollen einfach das Wissen, das wir da haben oder dieses Know-how einfach unter die Leute bringen. Ja? Und es muss für jemanden viel leichter zugänglich sein. Das ist ja die Schwierigkeit, viele Leute wären offen für dieses Thema, würden auch gerne so bauen oder renovieren, aber wissen gar nicht, wie geht's. Beziehungsweise viele Entscheidungsträger, sprich in den Gemeinden, haben einfach, wie soll man sagen, das Wissen oft nicht. Ja? Und das zeigt uns, dass wir am richtigen Weg sind, weil genau auf die zielen wir jetzt auch in unserem Lehrgang, Baukulturlehrgang ab. Und da ist ein großes Interesse da. Also die Leute wollen eigentlich, was ein schönes Zeichen ist und das wollen wir unterstützen und sie da begleiten bei diesen Prozessen. Und das trifft ja nicht nur die Baukultur, sondern auch die Ortskernstärkung. Ja, also das geht hin bis zur Mobilität, die Nachhaltigkeit sowieso. Ja. Wenn eine Familie heutzutage sich auf einen Kredit einlässt und der halbe Miller in ein Fertigteilhaus steckt, ja, ist das konzipiert für 30 Jahre. Ja. Und wenn es abzahlt ist, ist der Wert sehr, sehr gering. Ja. Hingegen, wenn man in was Historisches investiert, ist es, wie soll man sagen, stilneutral, ja, und wertbeständig. Also eine Altbauwohnung wird immer Altbauwohnung bleiben, ja, und die sind nach wie vor beliebt. Wer will jetzt noch in einem 70er-Jahr-Hochhaus wohnen? Ja? Damals hat man gedacht, das ist der große Fortschritt. Ja? Es will schon keiner mehr in einem 80er-Jahr-Haus wohnen, ja. Und man sieht, die Epochen werden immer kürzer, die Stilschritte viel schneller. Ja. Und jede Generation will seins, also ihres. Und ja, dann irgendwann haben wir zwar einen Stilpluralismus, aber überhaupt nichts, was wertbeständig ist. Ja. Und da gilt es halt, die Bürger ein bisschen aufzuklären und ihnen zu zeigen, so könnte es gehen, ja, wenn man neu baut. Es muss ja nicht immer alles neu sein. Wenn man neu baut, dann kann man auch nach gewissen Kriterien bauen, ja, die einfach nachhaltig sind. Und wir hätten ja im Land alles, was wir brauchen. Ein Land der Holzbau wäre ja für uns ja eine Riesenchance als waldreichstes Bundesland. Da gibt es zum Teil eh tolle Projekte, ja, generell auch weltweit, ja, mehr auf das zu setzen, auf einen nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoff. Ja, also da können wir jetzt noch ewig weiterreden, aber dafür
bringe ich. Man merkt jetzt wieder deine Leidenschaft, die da wirklich total, auch für die Baukultur total
durchkommt. Unbedingt, da muss ich was tun im Land und ich kann nur jeden, der das jetzt hört, vielleicht auffordern, da selber mitzudenken und ihr könnt euch ja gern an uns wenden, ans Volksbildungswerk.
Na bitte, das ist schon.
Ja, also wenn ihr Tipps braucht und ja, auch ein Aufruf, machen wir unsere Kultur nicht kaputt, sondern schauen wir drauf.
Du, was macht das Volksbildungswerk sonst, also außer jetzt Baukultur? Was sind so die, weil ich denke mal, ein Volksbildungswerk, das hat ja wahrscheinlich besondere Statuten oder soll irgendeinen besonderen Bildungsauftrag erfüllen.
Also generell gibt es uns ja schon seit fast 70 Jahren und es ist einfach theoretisch eine Erwachsenenbildungseinrichtung und damals war das halt so, dass Leute nicht so leicht Zugang zu Bildung gehabt haben, ja, vor allem auch in den Regionen draußen am Land und das wollen wir den Leuten immer noch bieten. Und auch zur Partizipation an Bildungsprozessen beitragen, beziehungsweise auch ein Schwerpunkt bei uns ist das Ehrenamt. Also in Österreich oder in der Steiermark wird ohne Ehrenamt ja nichts gehen. Und gerade in den kleinen Gemeinden und am Land draußen gibt es halt für Ehrenamt. Und um auch diese ehrenamtlich Tätigen ein bisschen aufzufangen oder ihnen Hilfestellungen zu bringen in unterschiedlichsten Bereichen, dafür sind wir auch da.
Das ist wirklich spannend, weil sowohl das Ehrenamt als auch die Baukultur sind wirklich essentielle Teile auch der Kulturstrategie, weil das wirklich Themen sind, die immer wieder überall einfließen, mitwirken. Gerade beim Ehrenamt haben wir ja ganz viel die Diskussion zwischen diesem professionellen Ehrenamt, also wirklich die, die quasi arbeiten für kein Geld unfreiwillig jetzt und das Ehrenamt, das von dem du auch sprichst oder keine Ahnung, ich singe, ich sage das total gerne, in einem Chor, auch bei uns ist alles ehrenamtlich, aber das so funktionieren ganz viele Systeme auch nicht.
Genau, also ich meine, bis hin zur Rettung, die ja wirklich lebenswichtig ist oft, gibt es sehr viele Bereiche, wo das eine spürt und ja, da setzen wir halt einfach auch an.
Okay, sehr schön. Jetzt bleibt mir noch so die Frage, welche Leidenschaften du so in deiner Zukunft siehst.
Also,
wenn du jetzt wieder deine Bereiche, weil du wirklich so vielseitig unterwegs bist.
Ja, das Leben ist halt einfach bunt und das macht es halt irgendwie schön.
Aber gibt es so Dinge, wo du gedacht hast, das will ich noch machen, das habe ich noch nicht gemacht?
Ah, ja, da gibt es schon noch einige. Also die Liste ist noch sehr lang. Also ich mache ja all die Dinge sehr gern, über die wir jetzt eh schon gesprochen haben, aber ich habe auch die Nächte sehr gern.
Ah, okay.
Und genieße das Leben auch einfach mit diesen ganz trivialen Dingen auf total. Also ich gehe nach wie vor sehr, sehr gerne fort und knäume mich so richtig ins Leben, wenn ich das so sagen darf. Und das ist für mich ein wunderbarer Ausgleich oder bin halt auch sehr gesellig und bin gern mit meinen Leuten zusammen und mache eine Gaude und hau richtig auf den Putz und das gehört, finde ich, auch dazu. Und ich glaube, das kennen wir Österreicher eigentlich sehr gut und in Österreich sind die Steirer sicher die Feierweltmeister.
Mhm. Da kommt jetzt noch eine Entscheidungsfrage von mir, nämlich was dein Leben so anbelangt, Komfortzone oder Risiko?
Ich glaube fast Risiko.
Ja?
Ja. Wie gesagt, ich bin einerseits ja voller Traditionalist und dazu stehe ich ja. Aber natürlich wage ich mich immer gerne in fremde Bereiche, weil es einfach Raum für Inspirationen gibt. Und das ist schön und so bleibt man nicht stehen. Also, und das mag ich halt sehr gerne. Und weil du gesagt hast, was in Zukunft vielleicht mich noch so bewegen könnte, also da muss ich eigentlich wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen, weil ich wollte unbedingt Bauer werden und das ist immer noch so eine Herzensangelegenheit. Ich werde jetzt sicher nicht hauptberuflich Landwirt werden, aber das Ziel ist, dass ich mich einfach selbst versorgen kann. Und da arbeite ich stark drauf hin.
Ja, das ist in deinen Berufsbezeichnungen, war das schon auffindbar in dem weltweiten Internet?
Echt? Nämlich, hab ich schon mal gesagt?
Dass du Freizeitbauer bist.
Ah ja, hast du schon gesagt, genau.
Das habe ich am Anfang gesagt, das ist nämlich total spannend. Also hast du schon irgendwelche, ich meine, was die, bei Bauern gibt es ja unterschiedliche, ob mit Tieren oder nur mit Garten, also mit Feldern.
Ja. Nein, also
hast du einen Traktor?
Nein, ich bin ja so einer, der sagt, ich will nicht so abhängig von Maschinen sein.
Ah, okay.
Ich mag Maschinen ja genauso ungern wie die ganzen Cyber-Geschichten. Muss ich mir aber selber am Krawattel nehmen, weil ich fahre trotzdem im Auto. Aber nein, ich versuche halt einfach irgendwie die Nachhaltigkeit in allen Bereichen zu denken. Ja? Und wenn ich jetzt auf meinem kleinen, bescheidenen Hof irgendwann nochmal was produzieren wäre, dann muss das unbedingt in einer gewissen Kreislaufwirtschaft funktionieren können. Ja? Und
hast du schon Ideen dafür?
Ah ja, da wie viele. Und da gibt es ja wirklich viele tolle Ansätze. Also es gibt bei Landwirtschaft, da geht es nicht immer nur um Milch und Ackerbau, sondern da gibt es ja viele tolle Querdenker im Land, die ganz innovative Ideen aufgreifen, von Algenproduktion bis Aquaponik-Anlagen, wo Fisch- und Gemüsebau kombiniert wird. Also gibt es tolle Sachen, also bis hin zur Kaviarproduktion. Und ja, es muss irgendwie schlüssig sein, es muss nachhaltig sein und Qualität haben. Ja. Und ich bin natürlich auch ein großer Verfechter des Biogedankens, besser gesagt der biodynamischen Produktion, also noch ein bisschen strenger, weil es gibt eh schon nur Gift. Und es gibt Lösungen, es ist natürlich nicht der bequeme Weg, aber ich habe in meinem Leben halt auch gemerkt, wenn man nicht den bequemen Weg geht, dann kommt man aber im Endeffekt zu was Größerem.
Sehr schön. Ich nehme es jetzt als Schlusswort hin.
Danke, Petra.
Danke, Willi. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, wirklich ein sehr anregendes Gespräch. Euch ZuhörerInnen noch eine schöne Zeit und danke, dass ihr dabei wart.
Dankeschön.
Gell?
Bitte euch.
Baba. Baba.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.